Geliebte Menschen, wir hören für die Predigt Worte aus dem Brief, den Paulus aus der Gefangenschaft schreibt. Er ist gefangen in Rom und schreibt an seine Gemeinde in Philippi. Wir lesen in Philippa 4, Verse 12 und 13, dass er Folgendes schreibt. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides. Satt sein und hungern, beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ach, Paulus. Ach, Paulus, was soll man nur mit dir tun? Wäre ich einer deiner Brieffreunde in Philippi, so würde ich mich ärgern. Wir haben uns um dich gesorgt, wir haben für dich gesammelt, wir haben dir einen liebevollen Freund nach Rom geschickt. Epaphroditus heißt er, der Liebevolle. Er hat sich auf den Weg zu dir gemacht und unterwegs ist er sogar sehr schwer krank geworden, aber er hat sich erholt, er konnte dich erreichen, hat dich besucht in deinem römischen Gefängnis und konnte dich versorgen mit unseren Gaben. Darum geht es dir dort einigermaßen. Und du sitzt da fest, weil man dir etwas vorwirft, nicht unbedingt etwas, was mit deiner Lehre zu tun hat. Und wir fragen uns, was hast du getan? Was bringt man gegen dich vor? Vielleicht schlimmer, wen hast du gegen dich aufgebracht? Und wie geht es dir eigentlich? Wie geht es dir? Machst du dir Sorgen? Deine Lage ist ja durchaus ernst. Ach, Paulus, und nun schickst du uns diesen Liebevollen zurück mit einem Brief. Wir in Philippi kennen dich ja lange und wir kennen dich gut. Wir sind die erste Gemeinde, die du auf europäischem Boden gegründet hast. Wir sind doch die Menschen, die dir eng verbunden sind. Viele von uns sind persönliche Freunde von dir. Wir kennen dich besser als viele anderen. Uns kannst du es doch sagen. Du kannst dich uns doch anvertrauen, dachten wir. Und nun schreibst du uns das und predigst uns an, erinnerst uns an Christus, natürlich. Ermahnst uns in deinem Brief. Manche von uns nennst du sogar namentlich. Also du wirst durchaus persönlich. Aber du selbst, ja, wie geht es dir? Ach, Paulus, manchmal ist es nahezu ärgerlich, dich zum Freund zu haben, du frommer, starker Mann. Was schreibst du uns? Wie nah lässt du uns an dich heran? Glaubst du, dass du vor uns den Tapferen spielen musst, den, der niemals Ängste hat oder Zweifel kennt? Oder was ist da dran an deinen Worten? Du selber kämst schon klar, schreibst du uns. Du könntest ja alles sein, ob erhöht oder erniedrigt, ob mit Mangel oder im Überfluss. Ob du nun satt bist und wir hoffen, dass du satt wirst, oder hungrig, dir wäre ja alles vertraut, du könntest schon alles händeln, sagst du. Aber Paulus, das wollten wir nicht hören. Das nimmt uns nicht die Sorge um dich. Aber da sitzt du in deinem Gefängnis in Rom und ganz offenbar hast du deinen Frieden gemacht mit allem. Und das verwirrt uns, das musst du schon verstehen. Es sind nicht alle wie du. Es würde uns sogar irgendwie ein bisschen beruhigen, auch von deinen Sorgen zu hören. Es wäre einfach so menschlich, wenn du uns erzähltest, dass auch du zuweilen deine Zweifel hast und dass du deine Aufgabe hinterfragst, dort im Gefängnis. Hast ja viel Zeit. Und dass du dich vielleicht manchmal verlassen fühlst. Uns kannst du das doch sagen. Vielleicht ist das auch so, du schreibst es uns nur nicht auf. Traust du uns diese Botschaft etwa nicht zu? Aber lieber Paulus, wir wollen dich ernst nehmen. Auf unserer gemeinsamen Suche nach dem Frieden, den man mit allem machen kann, egal was einem widerfährt. Wir wollen dich ernst nehmen auf der Suche nach der Zufriedenheit in jeder Situation, von der du ja schreibst. Du, Paulus, sagst uns, dass das möglich sei. Und wir fragen, ist das möglich? Das fragen wir Heutigen uns ja auch. Wir, deine Leser und Hörer hier in Siegen, fragen uns das ja auch. Und uns bist du so fern, dass wir uns über dich nicht mehr ärgern, zumindest nicht viel. Nachdem die Zeit über dich hinweggegangen ist, bleiben deine Gedanken, und diese Gedanken sind viel größer als du selbst. Du würdest dich wundern, wie groß deine Gedanken geworden sind. Und es bleiben Worte, die deine Angst und deine Zweifel, die du hattest, überdauert haben. Und für uns sind sie Gottes Worte. Du kannst alles. Du vermagst, mit allem klarzukommen, schreibst du. Du hast also deinen Frieden gemacht. Lieber Paulus, das möchten wir auch. Den Frieden machen, ihn üben. Im Kleinen schon damit anfangen, wenn man ihn im Großen schon nicht machen kann. Wir wollen damit anfangen, jeder bei sich selbst. Zum Frieden kommen, mit dem anderen und mit mir. Frieden machen. Einfach zufrieden sein und zufrieden werden mit dem, was ist. Das möchten wir. Aber wie geht das? Lieber Paulus, ich wage einen Versuch in 4 Schritten. Der erste Schritt heißt kämpfen. Friede entsteht, auch wenn das zunächst widersprüchlich klingt, nicht kampflos, glaube ich. Um den Frieden muss man sich bemühen. Wir haben gehört, sehr eindrücklich davon gehört, dass man ihn regelrecht jagen muss. Der Friede kommt im Gegensatz zum Streit und zum Krieg nicht von selbst. Er ist nicht einfach irgendwann da, sondern man muss ihm nachstellen, ihm auflauern, ihn wollen, um ihn kämpfen. Kämpfen um den Frieden mit dem anderen und auch mit mir selbst, gerade im ganz Kleinen. Denn beim genauen Hinsehen erweist sich das ganz Kleine nicht als unbedeutend, sondern als das Gegenteil. Das ganz Kleine ist der eigentliche Bodensatz für alle Konflikte in der Welt, so groß und unlösbar sie am Ende auch sind. Es beginnt immer im ganz Kleinen mit einem Menschen. Es beginnt immer bei mir und in meinem ganz kleinteiligen Verhältnis zum anderen. Und hier ist das, wir nennen es mal so, Jagdrevier, der Kampfplatz. Hier beginnt es bei mir. Hier muss ich den Frieden wollen und mich um ihn bemühen. Was heißt das, um den Frieden kämpfen? Ich glaube, das heißt, den Konflikten erst einmal ins Auge zu sehen, ihnen ein Gesicht zu geben, sie zu benennen, aussprechen, was verletzt hat und auch aussprechen, was immer noch schmerzt. Auf diesem Kampfplatz greife ich selbst an und ich mache mich angreifbar. Das tue ich, wenn man den Kämpfen, wenn man den Frieden will, nicht ausweichen kann. Denn die Erfahrung sagt, alles, was in den Hintergrund geschoben wird und ausgeblendet wird, weil es nicht stören soll, weil es die Harmonie nicht beeinträchtigen soll, das entwickelt dort im Hintergrund eine ganz eigene Dynamik. Es ist immer da. Es rächt das, was man nicht sehen will. Also sieht man es besser doch gleich an und setzt sich damit auseinander. Um den Frieden kämpfen, das heißt für mich, die Wahrheiten auszusprechen, auch wenn sie zunächst unsagbar scheinen oder unbequem. Sich den Konflikten auszusetzen, sich einzulassen mit dem anderen und das Unangenehme nicht zu vertagen, auch wenn ich es noch so sehr will. Das alles darf ich wagen, weil es nicht stimmt, dass ich nichts ändern kann. Es stimmt einfach nicht. Ich kann dem anderen signalisieren und auch mir selbst, du und ich, wir sind es wert, dass wir miteinander Frieden haben und ich will es. Ich will es. Ich bin bereit, mich mit dir auseinanderzusetzen. Oder vielleicht im Gegenteil, mich mit dir zusammenzusetzen, um des Friedens willen. Dieses Auseinander- und Zusammensetzen mit dem Gegenüber ist übrigens auch möglich, wenn der andere den Kampfplatz längst verlassen hat. Das passiert ja manchmal. Da ist der andere einfach nicht mehr da, weil er vielleicht ganz wörtlich nicht mehr da ist oder er entzieht sich der Situation. Es stimmt nicht, dass ich nichts ändern kann und der andere muss noch nicht mal mitspielen. Es ist keine Ausrede zu sagen, ja, der andere verweigert sich mir. Den anderen kann ich niemals ändern und bewegen. Er ist niemals verfügbar, ob er nun da ist oder nicht. Ich ändere und bewege immer nur mich selbst. Aber einer muss ja anfangen mit dem Kämpfen. Das ist für mich der erste Schritt. Aber einer muss auch anfangen mit dem zweiten Schritt. Und der ist für mich aufhören zu kämpfen. Ich glaube, genauso wichtig wie Dinge aktiv anzugehen ist, dass, wenn die Zeit gekommen ist, dieser Kampf auch enden darf. Konflikte sind in unserem Leben wichtig, aber sie brauchen nicht zum Lebensinhalt werden. Sie sind da, sie müssen angesehen werden, aber sie dürfen nicht das ganze Leben bestimmen und zersetzen. Es kommt der Moment, an dem es gut ist, auch wenn es noch nicht gut ist. Es kommt der Moment, den Kampf einzustellen, auch von einer Seite aus. Die Waffen aus der Hand zu legen, die Diskussion zu beenden und es gut sein zu lassen, auch wenn es noch nicht gut ist. Aufhören zu kämpfen ist für manche Menschen viel schwieriger als das Kämpfen selbst. Es fühlt sich an, als würde man resignieren. Ich glaube, das muss nicht so sein. Aufhören zu kämpfen heißt für mich auch, mich selbst zu betrachten und die eigene Rolle in dem Konflikt und zu fragen, habe ich alles gesagt, was zu sagen war? Habe ich unternommen, was in meiner Macht stand? Habe ich zumindest versucht, mich zu bewegen? Aber wie viel Raum und wie viel Zeit nimmt dieser Konflikt in meinem Leben jetzt noch ein? Und die wichtigste Frage, und die kann nur an mich selber gehen, lautet, worum geht es mir eigentlich? Geht es mir um den Frieden oder darum, als Gewinner vom Platz zu gehen? Und ist es nicht an der Zeit, den Kampf zu beenden? Ich darf, und das finde ich enorm wichtig, von meiner Seite den Frieden erklären und sagen, jetzt will ich Frieden mit dir. Auch wenn du keine Ruhe gibst, ich will Ruhe geben. Und auch wenn du nicht abrüstest, dann will ich mich entrüsten, im wörtlichen Sinn. Nicht nur entrüstet sein, sondern ich will meine Rüstung ablegen. Ich will mich friedlich verhalten, auch wenn du das nicht tust. Und das ist schwer. Das heißt zum Beispiel, ich will friedlich reden, auch über dich, auch über mich. Ich will den Frieden und ich will das meine dazu tun und ich gebe Ruhe, wenn es soweit ist. Ich will Frieden und von meiner Seite ist er nun da. Schwer, ne? Aber einer muss ja anfangen und einer muss auch aufhören. Das ist der zweite Schritt, den ich gehen will. Und der dritte Schritt ist genauso wichtig und lautet Grenzen ziehen. Der Frieden, die Zufriedenheit braucht klare Ergebnisse. Und ich finde es enorm hilfreich zu wissen, dies ist meine Position, das ist deine. Dies ist meine Geschichte oder meine Version der Geschichte und das ist deine Geschichte oder deine Version. Dies sind meine Meinung und das sind meine Erfahrungen und dies sind deine Meinung und Erfahrungen. Und es kann Überschneidungen geben von dem, was dein ist und dem, was mein ist. Aber das ist für den Frieden gar nicht zwingend notwendig. Es ist gut, wenn wir auch Grenzen ziehen können. Friedliche Grenzen. Ich weiß nicht, wie das für euch klingt, aber ich finde, in diesen Tagen sind friedliche Grenzen etwas, was wir durchaus wertschätzen können. Weil friedliche Grenzen uns nicht voneinander abschotten, sondern sie befrieden erstmal die Situation. Friedliche Grenzen machen deutlich, was wir einander nicht mehr streitig machen. Du bist dort und ich bin hier und das darf so sein. Friedliche Grenzen sagen, du hast dein Territorium und ich habe meins. Wir einigen uns und einer beansprucht nicht, alles zu haben und alles zu wissen und in allem Recht zu haben. Grenzen sind Verhandlungssache, aber auch ein bisschen Gewohnheit. Eine Grenze ziehen heißt, ich verhalte mich so, als wären wir im Frieden, weil ich das ja kann. Das heißt, ich wärme eine Situation nicht immer wieder auf. Ich trage dem anderen und auch mir selbst das Gewesene und das Gesagte und das Getane nicht unendlich hinterher und immer wieder nach. Ich verabschiede mich vom Groll. Ich lasse die Fragen im Raum stehen und wenn Zeit vergangen ist, dann schaue ich diese Fragen vielleicht mit friedlichen Augen an. Und ich erkenne und billige mir zu, dass ich nicht alles und jeden mögen muss und nicht jeder muss mich mögen. Es gibt Grenzen und das ist gut. Wir lernen es, einander stehen zu lassen in unserer Unterschiedlichkeit. Und wir trennen uns, wenn wir nicht beieinander sein können. Friedliche Grenzen ziehen und erhalten, das ist auch Friedensarbeit und, wie ich finde, eine sehr wichtige. Sie sind der dritte Schritt, die Grenzen, und sie ermöglichen einen vierten, nämlich, ihr ahnt es vielleicht schon, die Grenzen überwinden, natürlich, was denn sonst? Die wichtigen Grenzen, die unseren Frieden sichern, müssen ja nicht undurchlässig bleiben oder undurchlässig sein. Dass es eine Grenze gibt, ermöglicht auch immer den Übertritt auf friedlicher Basis, nicht als Okkupation. Da marschiert einer beim anderen nicht ein, sondern man reicht sich vielleicht die Hand oder setzt einen Fuß auf die andere Seite und fühlt mal, wie sich das so anfühlt. Ein Grenzübertritt, vielleicht nur zeitweise, vielleicht nur punktuell. Wenn der andere mir mein Terrain nicht mehr streitig macht und umgekehrt ist das genauso, dann können wir uns vielleicht ganz neu und in Ruhe anschauen. Wer bist du eigentlich und wer bin ich? Wie sieht es bei dir aus und wie sieht es bei mir aus? Kann ich es bei dir aushalten oder du bei mir? Ich kann mich vielleicht auf die neue Sicht einlassen, die der andere hat. Und ich kann Zeit vergehen lassen und herausfinden, was dann passiert, wenn ganz im eigentlichen Sinne des Wortes über manches Gras gewachsen ist, auch über eine Grenze. Und dann kann ich die Grenze vielleicht überschreiten, das kann ich, ich muss es aber nicht. Beides ist möglich. Ach, Paulus, das ist unser Traum vom Frieden. Unser Traum von der Zufriedenheit, die ein jeder in sich trägt, die doch so machbar scheint. Wenn jeder nur wollte, wenn ich nur wollte. Von der Zufriedenheit, die es möglich macht, mit dem anderen und dann auch immer mit mir selbst im Frieden zu sein. Aber du, Paulus, weißt ja, dass es einen dauerhaften und selbstverständlichen Frieden nicht gibt, auch nicht unter Christenmenschen. Auch du weißt ja, dass es diesen Zustand, von dem wir träumen und an dem wir immer wieder arbeiten, immer nur punktuell gibt, für Momente, für einzelne, geheiligte Momente. Aber, und das verraten deine großen Worte, es ist möglich, im Frieden sein, zufrieden sein ist möglich, auch jetzt schon. Und wer sollte das nicht besser wissen als du, Paulus? Du bist doch auch ein Mensch, ein Mann, ein Getriebener. Du hattest deine Höhenflüge und du hattest deine Abstürze. Und manchmal schien alles richtig zu sein und ein andermal schien alles verfehlt. Und auch noch heute bist du für manche Menschen der wichtigste Apostel und deine Worte sind reinstes Gotteswort für sie. Und für andere bist du ein toxischer Chauvinist. Aber weder das eine noch das andere ficht dich noch an, weil du deinen Frieden hast. Jetzt sitzt du da in Rom im Gefängnis und fremde Mächte befinden über dich. Du schreibst uns, dass dir alles möglich sei in einer Situation, in der du doch gar keinen Handlungsspielraum hast und keine Freiheiten mehr. Oder doch? Du schreibst von Christus, in dessen Gestalt wir hineinwachsen können. Du wendest deinen Blick und auch unseren, höchstwahrscheinlich tust du das ganz tatsächlich, wenn du in deiner Gefängniszelle sitzt. Du wendest deinen Blick zum Himmel. Die Richtung ist uns vorgegeben. Auf Christus schauen. Und du singst uns vor, ein jeglicher sei gesinnt, wie Christus war. Dieser alte Hymnus, den wir alle kennen. Auf Christus schauen, daran erinnerst du uns mit den alten Worten. Du selbst schreibst, du kämst schon mit allem klar. Und wahrscheinlich stimmt das sogar. Und wahrscheinlich ist das mehr als ein billiger Trost, mit dem du deine Freunde beruhigen willst, die sich zu Recht Sorgen um dich machen. Du weitest ihnen den Blick. Und wir wollen uns auf diesen weiten Blick zum Himmel einlassen. Wir wollen glauben, Paulus, dass Christus durch deine Situation auch zu uns spricht. Ob im Kampf oder ob im Frieden. ob in Begrenzung oder mit allen Möglichkeiten ausgestattet, ob niedrig oder hoch, ob satt oder hungrig, ob im Überfluss oder im Mangel. Du schreibst von Dynamik, von Stärke, Kraft, die von Christus ausgeht. Dynamik ist das Wort, das du benutzt. Dynamik, die ausgeht von diesem Christus, den das alte Lied besingt. Christus, der sich für entwaffnen ließ für uns, schlagen und töten, aber den der Tod nicht halten konnte und der auferstand mit ungeahnter Kraft. Dynamik. Durch ihn, schreibst du, vermag ich alles. Und Paulus, so ist es. Du bist ja nicht allein, weil er da ist. Und das ist mehr als billiger Trost. Das ist der Trost schlechthin. Du bist nicht allein. Das sagen wir häufig Menschen, denen wir sonst nichts Tröstliches sagen können. Und manchmal kommt es uns so vor, als wäre das ganz wenig. Du bist nicht allein. Gott ist da. Aber das ist Dynamik. Das ist alles. Er, unser Friede, ist da. Du, ich, wir vermögen alles durch ihn. Und er, das ist deine Wahrheit, Paulus, er vermag alles durch dich. Er, der Dynamik ist, vermag alles durch dich und mich. Ach, Paulus, wäre ich dein Freund, dann könnte ich trotzdem nicht aufhören, mir Sorgen zu machen um dich. Genauso wie ich nicht aufhören kann, mir Gedanken zu machen um die Menschen, die ich liebe und um die Menschen, für die ich Verantwortung empfinde und auch habe. Genauso wie ich nicht aufhören kann, mir über mein eigenes Leben Gedanken zu machen und zu hinterfragen, warum die Dinge so geworden sind, wie sie sind und wie sie eigentlich sind und wie sie noch werden sollen und können. Ich kann nicht aufhören, mich zu fragen, wofür bin ich verantwortlich und was kann ich ändern und vor allem wie. Paulus, du sitzt in deinem Gefängnis und du schreibst mir von der Kraft Gottes. Dynamik, die keinerlei Beschränkungen kennt. Du lenkst meinen Blick zum Himmel und schwärmst mir in den alten Worten von Christus vor. Christus, der beides war, Knecht und Herrscher. Und dann bekomme ich eine Ahnung vom Frieden, von dem tiefen Frieden, den ich selbst nicht machen kann, an dem ich aber unendlich großen Anteil haben darf. Denn dieser Christus lässt keinen allein, auch nicht mich, auch nicht die Menschen, denen ich das sage. Er ist ja da und obwohl er in den Himmel fuhr, ist er gegenwärtig in seinem Geist. Dynamik. Paulus, aus deiner Gefängniszelle weht, ganz sacht, aber immerhin, schon ein pfingstlicher Geist hinweg über die Zeiten und wir spüren ihn. Wir spüren ihn ganz zart, wie eine lang ersehnte Frühlingsluft, auf die man lange gewartet hat. Und wie die ersten Sonnenstrahlen, wie ein Licht, das am Horizont aufbricht und am Ende alles überflutet. Und wie eine Liebe, die sich entfaltet, zärtlich, aber unaufhaltsam. Dynamik. Christus ist da. Und weil wir den Frieden erbitten und weil wir von ihm träumen, und zwar mit offenen Augen und geöffneten Händen und Herzen, und nicht aufhören wollen, ihn zu jagen und zu halten und zu erkämpfen. Deshalb beten wir, komm Christus, du Friedefürst, komm, Heiliger Geist, erneuere das Angesicht der Erde. Komm mit deinem Frieden, mit deiner Dynamik und beginne hier, mit uns. Amen.